Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shortleg. We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg.
Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer.
Shortleg.
Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt's die volle Dröhnung Shortleg. Damit herzlich willkommen zum Daten.de Podcast. Erstmal noch danke an Kevin und Exe, die die letzten drei Tage hier übernommen haben, und wir rotieren heute fleißig weiter durch. Ich bin wieder zurück und begrüße an meiner Seite meinen Daten.de-Kollegen Moritz Kettner. Hi Moritz.
Hallo zusammen.
Außerdem mit dabei ein gebrochener Lutz Wöckener. Hi Lutz.
Hi, grüße euch.
Und heute mit dabei ein weiterer externer Gast. Er war schon mal hier heute zum zweiten Mal bei Shortleg, Mike Langendorf.
Moin, moin.
Ja, wir analysieren heute natürlich die restlichen 6 Achtelfinals der PDC-WM 2021. Aber zunächst wollen wir dann doch nochmal kurz zurückschauen auf das, was gestern passiert ist. Einen Tag drüber geschlafen, Lutz. Gabriel Clemens hat knapp gegen Christoph Ortalski verloren. Wie ist da nochmal deine Einschätzung jetzt so einen Tag nach diesem Match?
Ja, also richtig einsortiert habe ich das, glaube ich, alles immer noch nicht. Ich habe das heute tatsächlich immer noch gemerkt irgendwie. Ich habe es mir auch echt oft noch reingezogen. Das sollte man vielleicht nicht tun. Aber den letzten Satz habe ich mir, glaube ich, 2-3 Mal angeguckt und das letzte Leck dann, weiß ich nicht, 10, 12, 13, 14 Mal. Und man stellt dann fest, von jedem weiteren Mal irgendwie, dass er auch jedes Mal viel näher dran war als Ratajski bei seinen Fehlversuchen auf den Doppeln. Das macht es irgendwie noch bitterer. Insgesamt merke ich jetzt aber schon, dass wir, glaube ich, einen sehr positiven Schlussstrich unter diese WM aus deutscher Sicht ziehen können und auch müssen. Und das wird Gaga, glaube ich, auch ziemlich schnell hinbekommen mit ein bisschen Abstand. Er ist jetzt ja auch nicht unverdient ausgeschieden. Es war natürlich maximal unglücklich, weil er die Möglichkeiten hatte mehrfach, 7 Mal. Das ist bitter, ja, aber dennoch hat er da viel bewirkt und viel bewegt. Und auch das Match gestern, glaube ich, aufgrund dieser Dramatik hat es nochmal mehrere Leute in diesem Land für den Dartsport begeistert, die vielleicht nicht so viel mit zu tun hatten. Wir hatten gehört, da ist ein Deutscher irgendwie, der hat einen Weltmeister rausgenommen. Das kann dann jeder auch einsortieren, dass das was Großes ist. Und da schalten wir dann doch mal ein jetzt. Ich habe gestern Nacht noch einen Anruf von meinem Vater bekommen. Fand ich auch, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Der sagte, dass meine Mutter und er auf dem Sofa seien total abgegangen, haben das erste Mal Darts geguckt tatsächlich, hatten sich vor die Regeln ausgedruckt. Und dann sagte er, ja, die werfen wir immer auf die Triple 20, auf dieses kleine Feld, das ist ja unglaublich. Und dann scheitern sie bei den leichten Feldern am Ende immer noch. Ich sagte, naja, so leicht ist das ja auch nicht. Und stellte sich dann nach längerem Gespräch raus, dass er gar nicht wusste, dass man auf dem Doppelfeld auschecken muss. Das habe ich ihm dann erstmal erklärt. Aber ich fand, das war ein ganz gutes Beispiel, was zeigt, was für Leute da bei diesen 2,2 Millionen, die bei Sport 1 ja zugeschaut haben, der Zone-Zahlen kennen wir ja leider nicht, was da jetzt für Leute auch da sind und durch diese Dramatik auch Darts jetzt schon mal so ein bisschen verstanden haben, welche Faszination das ausüben kann.
Mike, wie hast du das Spiel gestern verfolgt und wie ist da deine Meinung jetzt so einen Tag danach?
Ich bin immer noch völlig fertig. Also ich habe da wirklich rumgeschrien. Ich sag mal im Nachhinein, der Ratajski war super stark, so habe ich ihn auch erwartet. Und Gaga hat ja sich jedes Mal klasse zurückgekämpft. Ich hätte am Ende mir gewünscht, dass Ratajski den ersten Matchstart genutzt hätte. Das war ein bisschen ein trauriger Abschluss so. Also diese Chancen, die Gaga vertan hat. Natürlich, Ratajski hatte ja auch genug vorher gehabt, aber es hat schon wehgetan, so rauszugehen. Sonst wäre es ja ein gutes Spiel gewesen und wäre auch wirklich von der Dramatik her wirklich ein super Spiel gewesen. Aber ja, so tut schon weh, die Chancen, die er da hatte. Und ja. Aber trotzdem hat er eine super WM gespielt und ich denke, er wird da noch ein paar Tage sauer sein und dann das Positive daraus nehmen.
Moritz, was glaubst du, wie verpackt Gaga das jetzt? Also, wie Mike schon sagt, ist ja schon sehr bitter. Die 107 in der Dini steckt, sage ich, okay, hatte eine Chance, aber die war halt auch echt dann gering. Aber wenn man so viele Chancen bekommt, und Lutz hat's gesagt, ich habe es auch öfter jetzt gesehen, die sind teilweise echt so knapp am Draht. Die zweite Doppel-8, ich glaube, wenn der erste Fall da nicht steckt, der wird ein bisschen abgelenkt, da geht der auch rein. Also, wie glaubst du, wie lange dauert das, dass man sowas da jetzt noch verkraften muss?
Vermutlich ein bisschen länger als sonst, das ist, glaube ich, klar. Wir haben ja schon viele Matches von ihm gesehen, gerade so in Achtelfinals, das kennen wir vom Matchplay gegen Ratajski, hat Price mal echt nah dran gehabt, Durant hat er beim Grand Slam, glaube ich, mal echt nah an der Niederlage gehabt, das waren so jeweils die Matches, wo er nah dran war. Jetzt ist er gegen Peter Wright auch mal bei so einem Match über die Ziellinie gelaufen, ich glaube, das muss er sich rausziehen, dass er es geschafft hat, da im letzten Deck ruhig zu bleiben, wenn er mit dem Positiven da rausgehen kann. Es war also das Problem, er war immer der Nachzieher gegen Ratajski. Ich glaube, ich habe es irgendwo reingeschrieben, 16 Lecks hintereinander gab es kein Break. Also es hat immer Ratajski vorgelegt, Clemens musste nachlegen. Ratajski liegt vor, Clemens musste nachlegen. Und irgendwann zieht sich das einfach so lange hin, dass er das mental auch immer wieder rausziehen muss. Das ist so schwierig. Deswegen schade, dass er jetzt die Matchstarts hatte. Das wird ein bisschen länger dauern als sonst, aber ich glaube, wir kennen Gaga Clemens als einen, der sich da nicht die große Platte drum macht. Klar, bei der WM ist das dann nochmal was anderes und es war das größte Spiel, das er bis jetzt in seiner Karriere gespielt hat, aber ich denke nicht, dass den das langfristig umhauen wird.
Marc, noch kurz das Fazit von dir zu den deutschen Auftritten generell. Wir hatten ja auch noch Max Hopp und Nico Kurz dabei. Wie würdest du da das Fazit ziehen aus deren Leistung?
Sehr gut eigentlich. Also Max hat seine erste Runde souverän gewonnen, oder sein erstes Spiel vielmehr. Und dann gegen King, haben wir ja alle gesehen, war doch mehr drin. Er hat, glaube ich, diese 142 auf Doppel 11 hat er knapp verpasst. Zum 2-2 war das, wenn ich das richtig erinnere. Und ja, ansonsten ging die Niederlage in Ordnung. Er hat ja auch, wie gesagt, nicht schlecht gespielt. Und Gaga gegen Nico war ein tolles Spiel. Und was wir dann von Gaga noch erlebt haben, da brauchen wir auch nicht drüber reden, das war 1A. Aber wie gesagt, ich denke, wir werden von Gaga noch eine ganze Menge sehen und das Ganze wird ihn auch weiterbringen. Also er hat sich ja auch unheimlich kontinuierlich verbessert in den letzten Monaten und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir da noch eine Menge von Gaga sehen werden in Zukunft.
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, da gehen wir alle von aus. Das war Werbung für da Deutschland. Die Quoten bei Sport1 haben es gezeigt. Noch nie war ein Achtelfinale so gut. Natürlich hätten wir auch gerne am Neujahrstag noch eine deutsche Beteiligung im Viertelfinale gesehen. Das ist jetzt leider nicht der Fall, aber trotzdem erwarten uns da ja auch wieder sehr interessante Spiele. Lutz, ich habe es in der Einleitung gesagt, gebrochener Mann. Nicht nur nach der Niederlage gestern von Gaga. Obendrauf ist dann noch dein Lieblingsspieler Ryan Searle gescheitert und ja, das ebenfalls im Decider gegen Stephen Bunting.
Ja, das stimmt, ist mein Lieblingsspieler, dass du das auch immer erwähnst, ne? Also du hast das echt so ganz oben auf deiner Agenda, glaube ich, immer. Ja, finde ich natürlich auch mega schade, war sicherlich auch mehr möglich. Natürlich hätte ich den weiter gern gesehen. Er wurde ja auch total abgefeiert von Gary Anderson heute im Interview, der Ryan Searle nochmal erwähnt hat und auch seine Leistungen am Practice Board und seine Entwicklung, dass er von ihm sehr viel erwartet. Das hoffe ich auch, also dass man da mehr von ihm sieht. Dass Stephen Bunting jetzt im WM-Viertelfinale steht, also das kann ich genauso wenig glauben, wie dass Gaga diese 7 Dinger vergeben hat. Also Anderson, Gurney, Chisnell, Bunting, alle im WM-Viertelfinale, unglaublich. Und gerade da, sowohl bei Gaga, wenn man auf den Draw guckt, aber auch bei Ryan Searle, wäre das natürlich eine Riesenchance gewesen, dann vielleicht auch noch mal eine weitere Runde dann sogar zu überstehen. Also von Bunting hätte ich es am allerwenigsten erwartet. Dem hätte ich überhaupt nicht zugetraut bei dieser WM. Und dann ist es natürlich bitter einfach, sowohl für Gabriel Clemens, wenn man auf das Tableau guckt, als auch für Ryan Searle. Da wäre sicherlich noch eine Runde mehr sogar drin gewesen. Bunting finde ich unfassbar. Also nach dem Jahr, was er gespielt hat, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass der im Viertelfinale steht. Und dass er dann meinen Ryan Searle noch rausnimmt, ist natürlich ärgerlich. Aber gut, verdienter Sieg gewesen, muss man dann auch anerkennen.
Ich muss auch da an der Stelle mal Kevin zitieren aus unserer Vorschau, der gesagt hat, Bunting ist für ihn der Spieler, der in der Hälfte mit gar nichts irgendwas zu tun hat. Tut mir leid, Kevin, aber ich hätte auch niemals damit gerechnet. Also vor allem, wie er es im letzten Satz gemacht hat, den 11-Data spielen, als er 0-2 zurückliegt, den 13-Data zum Abschluss noch, wo er auch in nur noch zwei Triple pro Aufnahme dabei hat. Das war ja eigentlich, wir haben ja immer so gesagt, ja, Bunting, der erzählt immer viel von, das ist jetzt der neue Bunting, das ist Bunting Phase 3, was auch immer uns er damit sagen wollte. Aber das war jetzt mal irgendein Bunting, der zumindest in dem Moment, wo es drauf ankam, obwohl er ja eigentlich das Match viel früher hätte in seine Richtung lenken müssen, das muss man ja auch mal sagen, aber dann doch im letzten Satz irgendwie es geschafft hat, sich nochmal rauszuziehen.
Aber es erzählt Bunting auch wirklich immer, ne? Also ich kann mich jetzt, fällt mir gerade spontan ein, letztes Jahr in London eine Pressekonferenz mit Stephen Bunting, ich glaube, das war seine zweite Runde, wo er mit totaler Überzeugung sich hinsetzt und sagt, ich werde Weltmeister. Ich werde Weltmeister, weil ich überragend drauf bin, sensationell trainiert habe und von, er ist ja riesen Liverpool-Fan, und von Jürgen Klopp mich habe inspirieren lassen. Deswegen werde ich Weltmeister. Und man hört das ja immer von ihm. Ist jetzt nicht die schlechteste Herangehensweise, aber ja, er hat es halt lange nicht mehr gezeigt. Und jetzt scheint er auf dem Höhepunkt voll da zu sein. Bin sehr, sehr gespannt, was da mit dem noch geht.
Ja, manchmal klingt das ein bisschen fernab der Realität, aber er gewinnt wieder den Decider, 97 Average, ist auch gar nicht so schlecht. Also ja, mal sehen, was dann gegen Christoph Ratajski geht. Wir reden später nochmal drüber über die Viertelfinale im Detail. Dann hat sich Gary Anderson durchgesetzt mit 4-0 deutlich gegen Devin Peterson, Mike. Ich würde aber gerne nochmal über das Match gegen Mensah Sulewicz zu sprechen kommen. Da gab es ja einiges außenrum, was da so erzählt wurde. Anderson war jetzt ja, ich sag mal, kurz gesagt, gar nicht glücklich über was, was Menzo da gemacht hat. Wie hast du das gesehen, dieses Spiel zwischen Anderson und Sulewicz?
Also ich war auch ein bisschen geschockt von Menzo. Ich kenne ihn ja ganz gut und ich habe nach ein paar Minuten gleich gesehen, was stimmt mit dem Jungen nicht. Also er war so verkrampft und keine Lockerheit gehabt. Ob er das jetzt vom Tempo rausnehmen her wirklich so eingeplant hat, dass er Anderson damit durcheinander bringen will, das vermag ich nicht zu sagen, aber ich glaube, er hat auch mit sich selber unheimlich gehadert und ich glaube, jeder kennt es, wenn man gut drauf ist, wenn man sich gut fühlt, Selbstbewusstsein hat, dann schmeißt man deutlich schneller einfach, weil es lockerer von der Hand geht. Und bei Menzo war ja das am Anfang ganz schlecht. Also der war wirklich verkrampft, man hat es gesehen, er ist immer hinterher gesprungen, fast mit dem dritten Dart. Und ich kann beide Seiten verstehen, also das heißt verstehen, das, was Anderson da vorgetragen hat, kann ich schon nachvollziehen, weil es einfach fürs Spiel extrem schädlich war. Es war auch wirklich nicht schön anzugucken. Ich war auch froh, als es vorbei war. Und auch sehr irritiert, was da abging. Und ja, keiner konnte jetzt im Menzo reingucken. Ich weiß nicht, was da abging. Von daher habe ich da noch keine richtige Entscheidung getroffen, ob das jetzt Absicht war oder ob Menzo einfach so mental gar nicht in der Lage war, das besser zu machen.
Also ich glaube, dass es Absicht war. Ich habe es mir auch heute mit diesen Tischen nochmal angeguckt. Ne? Also Gary hat ja zwei Vorwürfe. Einmal, dass er das Spiel einfach extrem verlangsamt hat, dann zwischenzeitlich auch wieder schneller gespielt hat. Ich finde auch, es ist regelkonform. Trotzdem finde ich es auch kacke. Also sage ich auch so, finde ich ätzend sowas. Trotzdem kannst du es ihm irgendwie nicht vorwerfen, weil es ist regelkonform so. Aber diese Sache mit den Tischen, und wenn man sich den Walk-On nochmal anschaut, er kommt und fragt so, ist es der Tisch, wartet aber die Antwort auch gar nicht ab und stellt sich sofort an den falschen Tisch. Also erstens, entweder verpeile ich das und dann denke ich gar nicht an den Tisch und so wie heute Glenn Durant, der auf einmal die Wasserpulle von Dirk van Dövenbode nimmt und einen Schluck draus trinkt, versehentlich, dann passiert das einfach so. Er hat aber, das war wirklich, der stand noch gar nicht, der war noch gar nicht richtig auf der Bühne bei seinem Walk-On angekommen, da hat er sofort diesen Tisch thematisiert und hat aber die Antwort gar nicht abgewartet, dass ihm irgendwer gesagt hat, nee, es ist rechts oder links und hat sich sofort dahingestellt. Also,
er hat mit der Schulter so gezuckt, ne? Er hat so einmal geguckt, genau. Schulterzucken und hat sich hingestellt.
Genau, so, ach nee, dann weiß es keiner, dann stelle ich mich hier hin. Also man kann schon jetzt mit dem Wissen, was dann danach alles so passiert ist, kann man das, finde ich, ganz klar erkennen, dass er versucht, sich da so eine entschuldigende Geste, so ein Alibi irgendwie zu geben, weil er genau weiß, was er vorhat. Also Ja, finde ich mega ätzend und zeigt eigentlich auch, wie wenig Selbstbewusstsein du hast. Nichtsdestotrotz finde ich Gary Anderson auch ganz schön dünnhäutig. Also heute ja auch nach dem Match wieder. Dann pisst er noch Rod Harrington an. Also ist ja so ungefähr der softeste Typ, der da überhaupt unterwegs ist, dass der gesagt habe, dass Gary eventuell seine Karriere beendet. Und auf der Pressekonferenz dann auch nochmal nennt er Wayne Mardell einen Trottel. Also, was ist da los? Also, verstehe ich.
Ja, der ist schon echt ziemlich grantig unterwegs. Ich habe den Einlauf, also den Walk-On, habe ich überhaupt nicht gesehen von Menzo. Das habe ich mit dem Tisch auch nicht verstanden. Ich habe mich gewundert, dass es so thematisiert wurde. Also, weil normal, wenn einer auf den falschen Tisch zugeht oder sich da falsch hinstellt, dann kann man das ja kurz klären und dann ist es auch gut. Ne? Ob da jetzt Taktik hinter war, weiß ich nicht. Ja, mit dem langsamen Spiel. Ich habe neulich auch ein Interview von Menzo wieder gesehen. Er sagt es ja sogar offen. Ne? Er spielt ja mehrere Tempos. Ich kenne es selber noch als in der aktiven Zeit, als er noch weil wir noch GDC-Turniere gespielt haben, da ist Menzo ja auch immer, da hat er teilgenommen. Wenn man gegen ihn gespielt hat, ist man verrückt geworden. Vom Rhythmus her. Also ich mag es auch überhaupt nicht, wenn einer so langsam schmeißt. Und bei Menzo teilweise ist es so, er wirft zwei Darts und dann macht er wieder eine Pause und ist verdammt schwer. Aber es ist regelkonform. Das hat er auch noch gesagt. Er versteht nicht, was sich die Leute darüber aufregen. Es ist ja legitim, was er da macht. Ich sehe es auch ein bisschen anders, also Sportmanship ist das nicht, aber gut. Ist für jeden Spieler auch unterschiedlich schwer zu ertragen und bei Anderson weiß man auch, dass er das gar nicht mag. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte den Tablegate oder das ganze Ding gar nicht mehr so aufmachen, aber trotzdem denke ich nochmal ganz cool, dass wir da nochmal ein paar Meinungen gehört haben. Anderson heute ja gegen Devin Peterson, Moritz, am Anfang haben beide ja so gescherzt, als Peterson meinte, ist das der Tiff, darf ich jetzt hier stehen? Da war ja nochmal der Flashback zum Spiel davor. Aber deutlich verbessert heute Anderson, gewinnt mit 4-0, Doppelquote über 50% und ja, dann klappt's auch wieder.
Ja, da kann man dann auch Anderson mit entzücken, ne? Wenn er dann setzt er sich in der Pressekonferenz hin und sagt, oh, proper Darts, das war doch super und schön. Hat ja auch Peterson angekündigt, dass er sich da in gar nichts involvieren möchte. Er hätte sich mal in die Doppel involvieren müssen, ein bisschen mehr. Das hat es ihm direkt am Anfang gekostet, hat den ersten Satz damit abgeschenkt und da spielt Anderson komplett seine Erfahrung aus. Weil Peterson hat ihn ja eigentlich sogar so ein bisschen outscored, wie man so schön sagt. Und das Komische ist ja, obwohl er im Scoring ein bisschen griffiger vielleicht sogar war, hat er insgesamt nur 14 Versuche auf Doppel bekommen. Also immer so ein, zwei daneben, Anderson hat zugepackt und ganz oft mit dem letzten Dart in der Hand. Ich glaube, allein den ersten Satz hat er komplett mit dem letzten Dart in der Hand entschieden und das gibt natürlich auch immer schön einen auf die Hirse drauf, wenn du weißt, der ist jedes Mal mit dem letzten Dart zur Stelle und du kannst dann auch den Fehler, den du gerade gemacht hast, einfach nicht mehr reparieren. Hat auch für mich so ein bisschen was gehabt vom Grand Prix, wo Peterson ja auch gegen Van Gerven so im Setplay immer dann, wenn es in den Sätzen eng wurde, irgendwie drei Darts bekommen, um den Satz zu entscheiden und hat es nicht gemacht. Das war so ein bisschen Déjà-vu-Feeling heute. Und ja, ist dann nur eine Lernerfahrung leider gewesen für Devin Peterson heute, weil hatten sich ja, glaube ich, echt einige auch was ausgerechnet, dass das hier auch ein nächster Siebensatz-Krimi werden könnte.
Aber wenn du so gut drauf bist sportlich, ne? Und er hat ja wirklich, also mich hat er total überzeugt heute, muss ich echt sagen. Wieso thematisierst du dann von dir aus dann immer nochmal wieder diese Geschichte? Wieso gehst du beim Walk-On dann und machst das mit dem Tisch nochmal? Warum sitzt du nachher und auf der Pressekonferenz und erzählst von Proper Darts, aber zwei Sätze später sagst du, was ist Wayne Mardell für ein Trottel, dass er so Ljubic recht gibt? Ey, da stehe ich doch drüber dann und freue, bin selbstbewusst, bin zufrieden und stehe da total drüber dann, selbst wenn es mich innerlich irgendwie noch beschäftigen sollte. Also wundert mich total.
Seltsam. Ich finde es total seltsam. Auch eigentlich fängt es ja mit dem Spiel, jetzt muss ich es doch thematisieren, aber eigentlich fängt es ja im Spiel mit Suljovic an, warum er nicht zum Caller geht, sondern sich am Ende hinstellt, ja, ich bin nicht der Typ, der da jetzt da hingeht, sondern das soll der Caller machen. Dann hat er ja auch noch Michael Bridge versucht, da reinzuziehen. Ihr von Sky, ihr wisst doch auch, wer an welchen Tischen steht. Ja, soll jetzt, was weiß ich, soll da jetzt Laura Woods über diesen Walk-On da laufen und sagen, hier, der Menzo, der steht aber am falschen Tisch.
Oh, war doch schön.
Worüber reden wir denn da? Anstatt einfach zu sagen, hier, hör mal, Russ, guck doch mal, der steht doch am falschen Tisch, oder? Dann hätte Russ gesagt, jo, stimmt, Menzo, geh mal bitte rüber. Dann hätten die vielleicht noch die Flaschen getauscht, weil Menzo die eine schon aufgeschraubt hat und dann wäre das Thema durch gewesen. Stattdessen sich so hinzustellen, keine Ahnung, finde ich auch nicht irgendwie professionell, ne?
Überhaupt nicht.
Wo man so sagt, eigentlich, das hätte er so schnell ausräumen können und dann beschäftigt dich das vielleicht die ganze WM noch, dass du da am falschen Tisch gestanden hast. Und das ist vielleicht dann das Prozent, was dir am Ende auf dem Weg ins Finale meinetwegen irgendwie fehlt. Schwierig.
Aber Anderson ist schon die letzte, würde ich sagen, die letzte Zeit oder die letzten zwei Jahre, merkt man ihn an, dass er nicht mehr wirklich viel Lust hat. Und ich finde, das hat er in dieser WM auch richtig mitgenommen. So, das erste, ich weiß, ich habe das erste Interview gesehen nach dem Spiel, was er hatte. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen hat er das erste Spiel gehabt. Auch so hat er sich ja selber den ganzen Druck genommen. Ja, ich hab schlecht gespielt, ich kann gar nicht gewinnen. So er, weiß ich nicht, er ist ganz so überhaupt nicht in Kampflaune. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, ich habe das Spiel nicht gesehen gegen Peterson. Hatte da nicht auch erwartet, ja, wenn Peterson so an die Form der letzten Turniere anknüpft, könnte er den Anderson sogar rausnehmen und dann sehe ich dann halt so ein 4-0. Denke ich, oh, hat er auch ganz ordentlich gespielt, gute Doppelquote hat er, über 50%. Also muss er ganz ordentlich gezockt haben heute. Aber ich finde, ja, so richtig heiß ist er nicht mehr. Das muss man einfach mal sagen. Also von daher bin ich mal gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Van Gerwen da bestehen konnte. Vom Kopf her meine ich jetzt einfach so, von der Einstellung.
Ja, deswegen hat mich die Leistung heute auch so gewundert, ne? Weil genau wie du sagst, ich habe das, glaube ich, als ich vor ein paar Tagen hier schon mal zu Gast war, habe ich das, glaube ich, auch gesagt. Mir fehlt bei Anderson, fehlt mir dieses Feuer einfach, ne? Das ist nicht mehr da und er redet auch so in den Interviews so, nee, und European Tour sowieso nicht mehr und Reisen, ich gehe lieber angeln, ich gehe lieber golfen, schockt alles nicht und mein Rücken und mein Knie. Deswegen, also die Leistung heute war dann doch sehr beachtlich und er hat ja nach dem Interview dann auch, nach dem Spiel im Interview angekündigt, dass er noch 10 Jahre jetzt spielen will. Also der ist für mich überhaupt nicht zu fassen im Moment, völlig unberechenbar.
Wobei ich kann mir jetzt auch vorstellen, was ja auch sein Gutes hat, wenn man das Ganze nicht mehr so extrem ernst nimmt und dass man ja eine gewisse Lockerheit entwickelt. Und Anderson, die man schon letztes Jahr gesehen hat, verzichtet auf World Cup. Okay, hat jetzt wegen Corona, wie auch, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so sein Grund war. Er hat die European Tour schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und er macht nur das Nötigste, so um in den vorderen Plätzen der Weltrangliste zu bleiben. Kohletechnisch grast er ja auch noch seine Major-Turniere ab. Mhm. Ich glaube, der sieht das relativ locker. Also jetzt kommt mir jedenfalls so vor. Ich glaube, der macht sich auch wirklich keine große Platte. Der geht dahin, will seine Darts werfen und ja, hat er ja selber gesagt, dass er nicht viel trainiert hat.
Aber dann passt es mit dem Tisch wieder nicht, ne?
Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich teilweise, das stimmt. Ja. Dann regt er sich da auf, als ob es dann doch sein Leben wäre.
Ja, genau.
Aber ja, wie gesagt, ich glaube, er hat eine gewisse Lockerheit dadurch. Aber das wird nicht reichen, um dann wirklich ganz die oberen Trauben abzupflücken, ne? Bei dieser WM auf jeden Fall nicht, wenn man das Niveau der anderen Spieler sieht. Glaube ich zumindest.
Genau, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Ich denke, zu Anderson ist einiges gesagt. Der trifft dann im Viertelfinale auf Dirk van Dijvenbode. Darauf kommen wir gleich nochmal kurz zum Nachmittag, um den Abschluss abzuschließen. Moritz, Vincent van der Voort verliert 2-4 gegen Daryl Gurney. Lutz hat schon gesagt, Gurney total überraschend jetzt im Viertelfinale. Wir dachten alle vorher, das wäre so ein Seed, der in Runde 1 rausgeht. Hat knapp den 9er verpasst heute. Der hat irgendwie den Gunst der Stunde genutzt bei dieser WM.
Absolut, und das ist ja wirklich so ein Dark Horse gewesen, also keiner so richtig auf dem Zettel, Form der letzten Monate eher Semi, Premier League eher Semi, und spielt das jetzt eigentlich so durch. Das ist ein bisschen die Überleitung verpasst, weil Vincent van der Voort ist ja auch so dafür bekannt, dass er sich über alles und jeden aufregt und hat er dann auch nach dem Spiel gesagt, ich will keine Minute länger hier in London verbleiben, ich will mich hier schnellstmöglich aus dem Staub machen. Das kann er jetzt, hatte aber auch ja eigentlich sogar noch mal im letzten Satz irgendwie diese Chance, weil Gurney hat es an sich gut gemacht, hat direkt von vorne weg gecheckt. Immer wenn van der Voort in der Nähe war, hat er mal so ein Biggie auch mitgenommen, eine 80 gecheckt, eine 120 und hat dann so ein bisschen Finish-Line-Itis entwickelt. Also als die in Sicht kam, ging die Doppel dann plötzlich daneben und er hat sich dann aber am Ende durchgesetzt, weil van der Voort ein bisschen im Scoring hinterher war und das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben.
Ja, Finish Lainitis klingt wie der Trainingspartner von Labanauskas, finde ich.
Den hatte ich mir auch aufgeschrieben.
Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich denke mal, zum Nachmittag sind wir damit soweit durch. Gehen wir rein in den Abend. Da ging es ja auch spannend. Erstmal weiter. Lutz, Dick van Dorvenbode dreht das Spiel gegen Glenn Dowland, weil er unter anderem 170 finisht.
Jo.
Wie hast du das Spiel gesehen?
Genau, das ist die Schlüsselsituation, glaube ich. Also im sechsten Satz, die 170. 1-1 steht es, glaube ich. Ne? Durant wartet bei 32 und dann packt er die 170 aus und ab da kam die Aubergine ins Rollen. Also der Typ ist einfach ein Riesengewinn, glaube ich, für die PDC. Ich glaube, es ist auch ein Kandidat für die Premier League, auch wenn er jetzt sich heute erstmal unter die Top 32 gespielt hat, aber hat einfach einen riesen Entertainment-Faktor. Ich glaube, es ist egal, ob man ihn mag oder nicht mag. Die Spiele guckt man, glaube ich, immer gerne, weil es immer was passiert. Und auch ihn einfach zu beobachten, wie der arbeitet. Ich fand das auch toll, das war mir selbst noch nicht aufgefallen. Elmar hat es heute bei DAZN erwähnt, dass der ja in der linken Hand seine Pfeile die ganze Zeit während der Wurfbewegung, dass er damit spielt und die ganze Zeit dreht. Also der ist ja völlig unruhig, rennt da hinten rum, nutzt diesen langen Catwalk auch immer. Wieder einen Schluck Wasser, dann doch nicht und Flasche zu, Flasche auf und vor, zurück. Da ist die ganze Zeit Bewegung. Der ist völlig irre, der Typ. Ist jetzt nicht so überraschend, finde ich. Also, dass er bis ins Viertelfinale gekommen ist, wenn man sich das Jahr angeschaut hat. Ist aber einfach eine geile Story und auch mit seinen Bewegungen dann immer sich zu lockern. Er hat heute auch erzählt, dass er zweimal einen Monat zum Osteopathen sonst rennt und das gerade nicht ging und so. Dieser Blickkontakt mit seinem, ich glaube, sein Manager sitzt da unten, das sieht man so auch nicht so extrem bei anderen Spielern, finde ich. Also hochspannender Typ, macht jedes Leg, jeder Satz macht Spaß und ich bin froh, dass er weiter im Turnier ist. Ich schaue ihm unglaublich gern zu.
Ja, die Meinung teile ich auch. Muss auch sagen, dass er einen Riesensprung gemacht hat. Ich kenne ihn auch schon diverse Jahre und war mal ein recht guter Spieler, aber eigentlich eher in der dritten Reihe von den Holländern. Und was der jetzt die letzte Zeit gespielt hat, unfassbar. Also als ob zum Knoten geplatzt ist. Und für mich war er auch Favorit gegen Durant. Und ja, wie er sich zurückgekämpft hat, wirklich grandios. Und ich mag sein Spiel auch, schön schnell und wie er schmeißt. Super Kämpfer. Er hat ja auch in den vorigen Begegnungen, lag er ja teilweise auch richtig zurück. Und was er dann auch umgedreht hat, es hat richtig Spaß gemacht. Cooler Typ.
Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zum Van Dijvenbode der letzten Jahre, weil er sagt ja selber bei sich, sein Level, was er spielen kann oder so, ist gar nicht so unterschiedlich von dem letztes Jahr. Und ich habe auch letztes Jahr mal in die Averages reingeguckt. Ich glaube, der hat auf der Tour einen höheren Schnitt gespielt als das ganze Jahr dieses Jahr, aber hat trotzdem seine Tourcard verloren, weil er einfach die engen Matches verloren hat. Und da ist er irgendwie dieses Jahr, hat so diese Winning-Mentality einfach mehr entwickelt. Sich auch dann gegen den Bradley Brooks, das ist ein Spiel, das hätte er bei der letzten WM vielleicht verloren. Da hat er jetzt aber gesagt, Mensch, dem Jungen, dem zeige ich doch jetzt mal, wer hier der Herr im Haus ist. 0-2, juckt mich nicht, ich rase jetzt hier durch. Und das hat ihm diesen Jahr ausgezeichnet, dass er sich von solchen Sachen hat nicht verrückt machen lassen. Vielleicht einfach auch ganz gut gewesen. Einmal die Karte verloren, neuer Start und dann geht das hier so richtig gut.
Er hat es auch erklärt, ich glaube, das war nach seinem ersten Match oder nach seinem zweiten, dass er ein langes Selbstgespräch mit sich geführt habe und sich gefragt habe, okay, will ich jetzt so weitermachen, hier so mit Ach und Krach irgendwie über die Tour reisen oder will ich es jetzt nochmal richtig versuchen? Und hat angefangen zu trainieren, als er zu viel trainiert hat und das irgendwie körperlich gemerkt hat und Verletzungen hatte, dann hat er Geld investiert, hat auch wirklich so gesagt, war wirklich eine Überlegung, ja, mache ich das jetzt oder nicht, bezahlt diesen Osteopathen, ist seitdem schmerzfrei und beschwerdefrei und hat sich auch mit seinem Hersteller zusammengesetzt und hat sich neue Pfeile basteln lassen. Also hat wirklich einen kompletten, sauberen Neuanfang gemacht und ja, wird jetzt belohnt, ne? Und erntet jetzt nicht nur die Auberginen ab, sondern eben auch die, wie Mike so schön sagte vorhin, die etwas höheren Trauben auf der Tour. Und das finde ich mal toll. Also wenn jemand wirklich so einen Cut macht und arbeitet und es nochmal versucht und sehr professionell angeht, dass das auch belohnt wird. Das ist auch schön zu sehen.
Auf jeden Fall auch ein emotionaler Spieler, was auch auf Gavin Price zutrifft. Der gewinnt mit 4-1 gegen Mervyn King. Moritz, man dachte vorher vielleicht, das wird eine enge Geschichte, vor allem weil King ja wirklich sehr, sehr gut drauf war zuletzt. Aber es war dann doch deutlicher. Warum?
Ja, weil King die Doppel nicht getroffen hat. So einfach. Also direkt im ersten Leg geht das ganze Ding schief. Er passt zwar auf der Doppel-8 und Gavin Price checkt Tops. Also der hat ja, ich glaube, irgendwo habe ich es gesehen, 8 Checkout-Gelegenheiten auf Tops gehabt. 5-mal hat er direkt getroffen und immer wenn er nicht getroffen hat, hat er die Doppel-10 getroffen. Immer als Backup. Und da kannst du halt als Mervyn King nichts machen, wenn du die Chancen nicht reinmachst, dann bekommst du gegen Gervin Price in der Form keine zweite Chance. Und dann gehst du halt mit 4-1 raus. Er hat es ja eigentlich sogar ganz gut nochmal gemacht, wie er sich den zweiten Satz gezogen hat. Aber danach, es waren immer so, er wirkt auch nicht ganz so griffig wie in den anderen Spielen. Klar, auch eigentlich hat er gut losgelegt, aber es waren doch so einige Darts so hier links und rechts mal daneben, die in den anderen Matches nicht dabei waren. Dann hat er auch die Sicherheit auf den Doppeln irgendwie nicht gehabt. Hatte ich eigentlich auch drauf gehofft, weil man ja so ein bisschen auch gesehen hat, wenn Price mal jubelt. Klar, der King, ich meine, für Price hat er ja sogar, glaube ich, eine große Sympathie insgesamt. Aber das hätte ja schon ein bisschen knallen können da auf der Bühne. Deswegen schade, dass das dann am Ende eine deutliche Kiste wurde.
Mike, es hat Price in den ersten beiden Spielen durchaus ein bisschen kämpfen müssen. Das heute war dann schon wirklich auch überzeugend. Ist er für dich wirklich ein ganz heißer Anwärter auf den Titel?
Ja, also heute hat er schon überzeugt, muss ich sagen. Obwohl ich mir da auch ein engeres Spiel hätte gewünscht. Aber nun, war ja gut erklärt eben, warum es dann doch nur ein 4-1 wurde oder ein 4-1 wurde. Ich glaube, da beiß ich auch da rein. Bei Price weiß man, dass er vom Kopf her auch echt richtig heiß ist und will. Und ich glaube, ja, ich würde mal sogar behaupten, er ist der Einzige, der Van Gerven gefährlich werden könnte. Ich sehe sonst keinen von den üblichen Spielern. Da müssten die schon alle, so wie in Cullen jetzt gestern, so über sich hinauswachsen. Aber ob das machbar ist, weiß ich nicht.
Lutz, das hat er im Interview auch gesagt, er hat ja im Interview auch gesagt, dass er nachdenkt, jeden Tag die Nummer 1 zu werden, Lutz. Das fand ich super interessant, diese Aussage.
Ja, und ich fand sie auch erstmal super so für sich, also so ehrlich zu sein, weil es war ja, glaube ich, eher flapsig gemeint von Wayne Mardle, ne? Ob ist das irgendwie überhaupt ein Thema? Es war fast eine rhetorische Frage. Ich glaube, er hat dann, hätte sonst wahrscheinlich 80-90% der Spieler hätten gesagt, nee, komm, ich denke nur von Match zu Match und jetzt erstmal hier und alles andere kommt dann von selbst. Aber er sagt, nee, ich denke da ständig dran. Also nur wenn ich auf der Bühne stehe, dann nicht. Aber ansonsten zu jeder Tageszeit, so ungefähr, finde ich eine super ehrliche Aussage und kann ich auch total nachvollziehen. Und es passt ja auch zu ihm. Ich glaube, das ist ein Spieler, dem bedeutet einfach die Nummer 1, ja, das ist dann, da gibt's nur einen da oben und ich bin der Beste und das sind ja auch so Dinge, die ihn anspornen, fand ich eine tolle Aussage und ich finde, er geht so ein bisschen durchs Turnier, wie ein Weltmeister auch durchgeht, ne, also es hat, glaube ich, in den letzten Jahren kaum mal einen Weltmeister gegeben, der wirklich im fünften Gang schon direkt gestartet ist und einfach so durchgerollt ist. Wenn wir Peter Wright im letzten Jahr nehmen mit Matchstart gegen sich, also er steigert sich, er kommt ins Turnier und ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung bei Michael van Gerven, dass er überpaced, dass er in seinem ganzen Habitus, auch nicht nur auf der Bühne, wo er brutal abliefert bislang, aber auch so nebenher, dass er irgendwann einen drüber ist und dann durch das Tal, was er vielleicht einmal durchschreiten muss, nicht durchkommt. Wird sehr spannend zu sehen sein, weil, ja, hatten wir ja gerade schon gesagt, auch einige Spieler jetzt im Viertelfinale sich befinden, denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt den ganz großen Wurf zutraut.
Ja, sehr interessante Geschichten da um Gervin Price, um Michael van Gerven. Mal sehen, vielleicht treffen die sich dann noch im späteren Verlauf des Turniers. Ein Spiel haben wir noch zu besprechen. Das letzte Achtelfinale war für mich irgendwie das Spiel des Tages. Ich greife schon mal vorweg. Dave Chisnall gegen Dimitri Vandenberg, Moritz. Also viele haben ja Dimitri viel zugetraut. Viele dachten auch, es kommt zum Viertelfinale van Gerven, Vandenberg und das hätte definitiv geknallt. Aber Dave Chisnall hatte da auf jeden Fall etwas gegen, denn der nimmt den jetzt hier mit 4-2 raus.
Ich habe so ein bisschen die Sorge, deswegen eigentlich gut, dass wir eben die Kurve um Price nochmal gedreht haben, weil ich hatte ja schon die Überleitung auf den Van Gerven-Gegner, dass wir uns ja jetzt wieder fragen müssen, ob das jetzt das starke Match von Chizzy war, auf das das Katastrophale in der nächsten Runde folgt. Die Frage ist mit Sicherheit berechtigt, besonders wenn es gegen Van Gerven geht, auch wenn ich natürlich auf was anderes hoffe. Aber die haben sich ja die Dinger um die Ohren geknallt, war ja absolut der Wahnsinn. Die haben ja ganz lange an der 110er-Marke gekratzt und dann steht da Vandenberg bei 108 Punkten und liegt 3-0 in Sätzen hinten und wird sich auch fragen, Mensch, der kommt ja hier mit allem um die Ecke. Weil Vandenberg hat irgendwie immer, John Part muss es, glaube ich, im Kommentar jedes Mal erwähnen, der hat quasi jedes Leck in 12 Darts gewonnen und dann ein Leck zwischendurch, wo er off war, dann wieder ein 12-Darter, dann wieder ein bisschen weniger und so hat er sich immer bei der 105, 106 da eingependelt. Und Dave Chisnell hat das in den ersten drei Sätzen ja fabelhaft gemacht, der hat ja kaum Doppel verworfen. Und als dann Vandenberg so reinkam und auch mal so, ich glaube, was war es, die 121 auf Bull, habe ich jetzt, glaube ich, im Kopf, die er da einmal wegnimmt.
Ja.
Da hat man dann schon gemerkt, wie Chizzy auch so ans Ruckraten gekommen ist. Oder auch das eine 95er-Checkout, wo Chizzy mit einer 180 Druck drauf macht und da hätte es ja dann auch schon in Richtung 4-0 gehen können. Da hat man dann gemerkt, Vandenberg hat das ruhig gespielt und Chizzy hat dann auch diese typischen Pausen wieder eingelegt. Und kam so langsam ein bisschen ins Ruckraken. Moment mal, der kommt ja jetzt hier zurück. Hat es dann aber zu Ende hin echt gut gespielt. Und muss aber auch sagen, unter Mithilfe von Vandenberg. Der hat ja im letzten Satz da echt mehrere Chancen. Wir hatten, glaube ich, schon mal vorher besprochen, 6 Darts jeweils bei eigenem Anwurf auf ein Doppel und wirft daneben und entlässt damit Dave Chisnell so aus dieser Klammerhaltung, die er da eigentlich um ihn hatte, dass Chisnell da heilfroh sein kann, dass das nicht im letzten Satz gegangen ist.
Muss man so Chizzy sagen, Lutz, wenn der die Doppel gut trifft, ist er eigentlich immer gefährlich. 50%, das sieht man beim Gelben, wie ich ihn manchmal mal nenne, an seinem gelben Trikot ja nicht so oft.
Nee, stimmt. Und wir hatten ja gerade schon den Average genannt von Dimi nach den ersten drei Sätzen, 108,48. Und die Zahl, die dann entscheidend ist, sind eben diese 75%, die er in den ersten drei Sätzen auf den Doppeln getroffen hat. Also 75%. Das waren ja nur Kleinigkeiten am Ende, die dieses 3-0 herbeigeführt haben, aber das war letztlich too much. Ne? Wenn es da 2-1 steht statt 3-0, ich glaube, dann hat Dimi noch eine gute Chance, das am Ende auch zu drehen, aber 4 Sätze hintereinander und wirklich nachgelassen hat Chizzy ja auch nicht. Ich finde, das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, das habe ich nicht verstanden. Bei 72 Rest, warum er da nicht über die 16 geht. Ne? Er hat sich, glaube ich, zwei oder dreimal hat er sich Tops zugebaut, wandert dann am Oki. Also spätestens nach dem ersten Mal, warum werfe ich dann nicht über, gehe ich nicht über die 16 und habe dann freies Feld oben? Gut, war jetzt nicht entscheidend, aber das war mir noch aufgefallen. Ansonsten wird es vermutlich so kommen, wie wir das befürchten, wie Moritz gerade auch schon angedeutet hat. Nach diesem wirklich sensationellen Match wird es gegen Michael van Gerwen dann wahrscheinlich diese 75 oder auch am Ende 50% auf dem Doppel. Ich glaube, die werden wir von ihm nicht wieder sehen. Dass er super scoren kann, ist klar. Das weiß jeder. Aber dass er so stark auf den Doppeln ist, ich glaube, das kriegt er nicht zweimal hintereinander hin.
Ich will da aber nochmal drauf einsteigen, auf die Geschichten aus dem letzten Satz oder wo er sich Tops blockt. Er hat es zwar erklärt, so nach dem Motto, wenn ich mir Tops normalerweise blocke, treffe ich es. Finde ich jetzt eine insgesamt seltsame Aussage. Aber gut, wenn es der Weg ist, dann ist es der Weg. Aber der hat ja so ein paar Dinger drin gehabt. Auch, ich glaube, 135 Rest und noch 2 Darts in der Hand und wirft auf Bull, wo ich mich gefragt habe, was bringt ihm das jetzt rechnerisch, da auf Bull zu gehen? Und eigentlich auch den Matchstart, den er macht, 102 Punkte, da darf ich nicht auf, keine Ahnung, vielleicht wird mir Mike auch als Spieler widersprechen, aber ich darf nicht auf Bull gehen. Das macht man nicht. Das ist das kleinste Feld auf dem Board. Klar lässt es dir Tops, wenn du nur Kleinbull triffst. Das kannst du aber dann machen, wenn der Gegner nicht auf dem Finish ist. Das kannst du nicht machen, wenn Vandenberg auf 76 steht. Also da waren so ein paar Board-Management-Themen bei Chizzy und nicht nur in einer Situation, wo ich mir so denke, ja, das ist aber der kühle Kopf, der ist ihm dann hätte verbauen können am Ende, hätte Vandenberg seine Chancen genutzt.
Also ich glaube, hätte Dimitri die Doppel nicht ausgelassen, die waren ja auch sauknapp, habt ihr ja gesehen, ne? Du konntest ja gar nicht mehr dich daran werfen. Der ist ja selber durchgedreht. Ich glaube, bei 3-3 vom Kopf her hätte ich Dimitri vorne gesehen, auch wenn Schüssel einen Aufschlag hätte. Aber ich glaube einfach, dass das wäre schwer geworden. 0-3 vorne, 3-0 vorne und dann 3-3 einkassieren. Also das wäre interessant geworden. Ich habe mich auch gewundert, also was du sagtest, eben die 102 bei 82 auf Bull zu spielen, wo Dimitri auf 72 stand, glaube ich.
76. Ja.
76, okay. Auf jeden Fall ein Finish, was machbar ist. Das war schon heftig. Und auch diese Topstinger, unfassbar. Und der eine, deine Darts stecken ja nun mal einen hohen Winkel, aber das Top-Segment war eigentlich frei und er ist dann noch rumgelaufen, immer anstatt zu werfen. Das war ganz
merkwürdig. Bei 120, ne? Wo ich mir so dachte, werf doch normal dein Dart. Also ja, so hoch ja. Steckt der doch nicht, ne? Nee, er kommt ja eh von oben reingeflogen.
Ja gut, am Ende hat er recht gehabt und alles richtig gemacht, soll man sagen.
Wer steckt, hat recht. Das auf jeden Fall. Das zählt immer beim Dart. Ja, dann denke ich, dass wir heute die Achtelfinals, denke ich, ganz gut analysiert haben. Dann kühlen wir jetzt natürlich noch den Spieler des Tages und auch das Match des Tages. Ich hatte ja gerade schon mal meinen Spieler des Tages oder Match des Tages genannt zwischen Chisel und Vandenberg. Lutz, kurz deine Einschätzung, Spieler des Tages, Match des Tages, was greifst du da raus?
Ja, wenn ich jetzt als Erster geantwortet hätte, hätte ich es genauso benannt, aber ist ja ein bisschen langweilig, deswegen gehe ich zumindest beim Spieler des Tages rüber auf die Auberginenplantage und sage Dirk van Dövenbode.
Sehr gut, sehr gut. Moritz?
Gehe ich auf Steven Bunting, ich habe es ja schon erklärt, dass er irgendwie sich mal vernünftig in dem Decider durchgespielt hat, das war schon echt stark, habe ich ihm nicht zugetraut, damit hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Match of the Day, da bin ich bei Van Dövenbode gegen Durant. Irgendwie, das war echt cool mit anzugucken.
Und da noch Mike?
Ja, Match of the Day natürlich. Auch das letztere. Chisnell Vandenberg. Und Spieler des Tages nehme ich dann Gavin Price, weil er eigentlich nach zwei schwächeren Partien heute schon mal ein kleines Signal gesetzt hat. Und weil er mal so schön rumschreit.
Sehr gut. Bunt gemischt unsere Wahlen heute in unseren beiden Kategorien. Dann schauen wir jetzt noch auf das Viertelfinale voraus, das ja dann am Neujahrstag stattfinden wird. Zum letzten Mal dann auch zwei Sessions bei der Dart-WM 2021. Als erstes angesetzt, wenig überraschend, Christoph Ateiske gegen Steven Bunting. Dann ebenfalls noch am Nachmittag Gary Anderson gegen Dirk van Dövenbode. Und am Abend dann Gavin Price gegen Daryl Gurney. Und zum Abschluss Michael van Gerven gegen Dave Chisnell. Lutz, kurz deine Einschätzung, Ratajski, Bunting und Anderson van Dövenbode am Nachmittag. Wen siehst du da jeweils vorne?
Ja, erstmal muss ich sagen, dass es für mich so ein bisschen enttäuschend anhört. Also ich finde, Viertelfinale ist eigentlich immer so die geilste Runde bei einer WM. Aber ja, weiß nicht, sind jetzt nicht so die Paarungen, wo ich sage, boah, geil, da freue ich mich so drauf. Also ich habe mich wie ein kleines Kind seit der Auslosung auf das Viertelfinale Michael van Gerven gegen Dimitri Vandenberg gefreut. Ja, kommt es jetzt nicht dazu. Also ist ja auch jeder Spieler, der da steht, ist da verdient, ja, nicht falsch verstehen bitte. Aber so vom Sound her, vom Klang her, von der Vorgeschichte her, hätte ich mir tatsächlich ein bisschen was anderes gewünscht. Ja, am meisten freue ich mich auf Dirk van Dövenbode gegen Gary Anderson. Dirk hat jetzt auch nochmal gesagt heute, das ist sein großer Held schon immer gewesen, seit er sich für Dart interessiert. Und das ist natürlich dann ein ganz besonderes Aufeinandertreffen. Und unabhängig davon, ja, habe ich ja schon gesagt, freue ich mich einfach immer, Matches mit ihm zu gucken. Dann jetzt noch über diese jetzt noch längere Distanz, da macht es noch mal mehr Spaß. Und ich gehe auch davon aus, dass er sich da durchsetzen wird. Was war das erste nochmal? Ratajski?
Ja, gegen Bunting, genau.
Gegen Bunting, ja, ey, komm. WM-Viertelfinale, Ratajski, Bunting, geht schon, da ist schon eigentlich ein bisschen Luft noch nach oben. Das ist schwer, weil Bunting, ey, keine Ahnung, ich hätte nie gedacht, dass der da steht. Ich kann doch jetzt nicht Steven Bunting in WM-Halbfinale tippen, also Ratajski.
Ja, es tut immer noch ein bisschen weh, gebe ich zu. Das ist auch bei mir so, wenn ich das lese, dann denke ich mal so, hätte ich gerne andere Spieler gesehen.
Was eine Chance, ey.
Was eine Chance. Aber für Gaga und für Ryan Searle auch. Ja. Also, da war echt ein Halbfinale auf der Mappe. Also, ja, wir dürfen nicht über nachdenken, es ist passiert, es ist, wie es ist. Und wir haben halt diese Spiele, die wir dann jetzt dann bekommen. Der Abend dann, wie gesagt, Gavin Price gegen Daryl Gurney und Van Gerven gegen Chizzy Moritz, das klingt jetzt ein bisschen besser. Obwohl ich sagen muss, ich persönlich würde sagen, Price gegen Gurney klingt jetzt schon sehr nach Price. Und wie wir gerade gesagt haben, eigentlich erwarten wir auch einen Van Gerven-Sieg gegen Chisnell.
Beim Blick auf die Namen schon. Und vielleicht zieht sich dann auch am Ende hin raus, dass die Spieler, die jetzt in diesem Jahr auch oder jetzt auch bei den Players Championship Finals meinetwegen nochmal gezeigt haben, dass sie in Form gekommen sind, dass die sich dann auch hier beim Match durchsetzen. Aber ja, man weiß nicht, ist schon alles passiert vorher. Und nochmal um das aufzugreifen, es war ja auch im letzten Jahr mal so ein Labanauskas dabei. Man hat ja immer so dieses eine Viertel, wo man sich fragt, wie kommt der da eigentlich hin? Bei den Spielen jetzt, klar, wir haben die klaren Favoriten, vermeintlich, weil jetzt Gurney und Chizzy eigentlich uns teilweise nicht das gezeigt haben im TV, dass man sagen würde, die werden jetzt gefährlich. Aber es ist WM, es sind keine Zuschauer da, es ist ein Spiel. Ich hoffe natürlich auf alles, aber es fällt natürlich einem schwer zu sagen, dass das an Price gegen Van Gerven vielleicht auch ja als Finaltipp, dass das irgendwie an denen vorbeiläuft. Fällt einem schwer, das zu sagen.
Ich stelle mir ja immer noch diese Situation so komisch vor, am Ende der WM, wenn der Weltmeister dann die Trophäe bekommt und keiner ist da. Weiß ich nicht. Boah. Das halte ich immer noch für eine ganz komische Situation. Mike, welches Finale spricht dich am meisten an?
Ich suche noch. Nein. Anderson auch gegen Divenbüre. Das, denke ich mir, wird ganz interessant werden. Radheisky, Bunting kann natürlich auch spannend werden, wenn Bunting so weiterspielt, wie er das jetzt gemacht hat. Und Price Gurney ist auch ganz nett. Bei Van Gerven, Chisnell, habe ich natürlich die Hoffnung, dass Chizzy einfach so spielt wie heute. Man geht manchmal auch zu negativ da rein. Ich habe zum Beispiel das letzte Finale zwischen Van Gerven und King habe ich gar nicht geguckt, habe dann morgens aufs Handy geschaut und habe gesagt, scheiße, warum hast du das nicht angeguckt? Ist am letzten Leg entschieden worden, weil ich einfach dachte, Van Gerven frisst ihn mal auf. Aber ne, man weiß ja nie, wie es läuft. Gestern, wie Cullen gespielt hat, das war ein sensationelles Spiel, für mich das Beste bisher von der WM.
Ja.
Auch von der Spannung und wer weiß, was Chizzy da leisten kann. Wenn er die ersten Sätze gut reinkommt, Van Gerven vielleicht mal nicht den besten Tag erwischt, dann kann das auch äußerst spannend werden und vielleicht werden wir alle Lügen gestraft am Ende. Und Bunting hebt die Trophäe in die Luft.
Schönes Finale, Bunting gegen Chisnell.
Hat er ja schon mal, Bunting, immerhin BDO-Weltmeister.
Ist ja ein Spieler, also er hat ja nur die letzten ein, zwei Jahre nichts mehr gerissen. Der hat ja auch schon Player-Championship-Turniere gewonnen und der kann durchaus richtig gut mithalten mit den großen Spielern. Also ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen überrascht gewesen. Ich hätte auch vorher jetzt nicht gesagt, ja, Bunting ist im Viertelfinale, aber der kann natürlich schon richtig gut daten und naja, der auch bewiesen jetzt.
Ja, das ist definitiv eine Sache, die ich noch gerne besprechen würde. Es sind ja eine riesige Anzahl von Decidern, die wir hier erleben. Also, wenn man sich das überlegt, Lutz, wie viele Spiele in die Verlängerung gegangen wären. Ich weiß, ja. Also vom Gefühl her ist ja jedes zweite Spiel irgendwie im Decider geendet zuletzt. Wie stehst du jetzt, wenn du das Turnier schon gesehen hast, so bis hierhin zu dieser Änderung in diesem Jahr, dass man diese Verlängerung Sudden Death Flag ETC abgeschafft hat, aus Gründen, die hatten wir ja schon beleuchtet, und dann diesen Decider im fünften Leck dann haben. Wie stehst du dazu jetzt, vor allen Dingen, weil wir so viele enge Spiele gesehen haben?
Ja, ich fühle mich bestätigt, weil ich fand es schade, dass der Tiebreak abgeschafft wurde. Und ich habe vorhin mal gezählt, kann sein, dass ich mich auch um ein oder zwei verzählt habe. Es war selbst nur mal so überflogen. Ich bin auf 14 gekommen. Also 14 Matches, die wirklich im entscheidenden Satz in den Decider gegangen sind. Und ganz ehrlich, also jeder hat jetzt, glaube ich, so sofort so zwei, drei Szenen vor Augen, zwei, drei Matches. Da will man doch, dass es noch weitergeht. Also du willst doch diese Spannung, die dann kulminiert, die willst du doch noch weiter hinauszögern, so weit wie es geht. Ich finde es schade. Also ich fände es auch sportlich fairer irgendwie. Also man muss dann schon irgendwie nochmal ein Leg mehr gewinnen. Also mit dieser Two-Clear-Leg-Regel finde ich schon besser, wenn man da noch ein bisschen wartet, bis es dann in den Decider geht. Und die Matches hätten es ja absolut verdient gehabt. Also da war jetzt ja nichts dabei, wo man sagt, ey, das reicht jetzt auch, ist gut. Bitte wieder einführen, würde mich sehr freuen. Und ich glaube, es geht auch weniger darum, dass die Leute pünktlich nach Hause kommen, weil geplant wurde ja mit Fans ursprünglich, ne, als die Zeiten angesetzt wurden und auch die Regel eingeführt wurde. Ich glaube, es geht mehr um die Pause zwischendrin, also in dieser Corona-Zeit, dass es nicht passiert, wie wir es ja in den letzten Jahren häufig hatten im Alexandra Palace, dass die Zuschauer der Nachmittagssession rausgelassen werden und da stehen aber davor schon die Schlangen für die Abendsession. Ich glaube, dass es darum ging. Also im Fernsehen, ich glaube auf der Zone und auch auf Sport 1 wurde jetzt immer gesagt, damit die alle pünktlich noch nach Hause kommen, weil der letzte Bus fährt oder so. Das ist natürlich Quatsch, weil die sollen ja genau nicht Bus fahren. Ich meine, fährt jetzt eh keiner, weil keine Fans da sind, aber als diese Entscheidung getroffen wurde, war die Situation ja auch eine andere. Also ich glaube, es geht einfach um diese Pause, in erster Linie zumindest, zwischendrin.
Bei mir war es nur mit den Decidern, bei mir war es genau andersrum als bei Lutz. Ich habe am Anfang gesagt, ja, warum nicht? Und jetzt, je mehr Decider ich gesehen habe, umso mehr dachte ich, wäre eigentlich schon ganz schick gewesen, dass das jetzt noch so ein bisschen sich zuspitzt, weil ich am Anfang gedacht habe, ist ja egal, ob sich jetzt auf das fünfte Leck zuspitzt oder nicht. Jetzt, wo ich es geguckt habe, nee, ist irgendwie nicht egal. Also, ob dann das Ausbullen sein muss und man sich fragt, okay, der Spieler, der das Bull am Anfang gewonnen hat, soll er auch den Vorteil behalten. Darüber kann man sich sicher an anderer Stelle noch streiten, aber dass es cool ist, wenn sich ein Match noch mehr zuspitzt, bin ich voll dabei.
Das war eine Sache, die ich ja interessant finden würde, was auch nicht gemacht wird. Das wurde früher auf der European Tour mal gemacht, Mike. Ich weiß nicht, ob du noch nicht doch daran erinnerst. Da wurde auf der Bühne ja ausgebullt.
Ja.
Das haben sie ja auch auf der European Tour nicht mehr. Man sieht das ja nur bei den Pro-Tour-Turnieren im Stream. Wie fändest du das bei den TV-Turnieren, dass man da auf der Bühne ausbullt und nicht im Practice-Room?
Also, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Finde ich nicht schlecht. Kann natürlich manchmal ein bisschen länger dauern, wenn die eine 25 nach der anderen werfen. Von daher wird es nicht kommen, aber die Idee finde ich ganz, ganz nett eigentlich. Und es ist ja auch, wie man sieht, extrem wichtig, wer Aufschlag hat. Man sieht es ja. Und ich finde auch, um nochmal an die erste Frage anzuschließen, diese Two-Clear-Legs-Regel vermisse ich eigentlich auch. Ich finde es immer nochmal irgendwie richtig genial, wenn es vielleicht zum 5-5 kommt und dann wirklich die Spannung auf die Spitze getrieben wird. So ist es manchmal auch ein Riesenvorteil für denjenigen, der Bull gewonnen hat vorher. Und also ich hoffe auch, dass das natürlich nächstes Jahr wieder eingeführt wird. Und generell bei vielen größeren PDC-Turnieren ist es ja auch nicht der Fall. Da gibt es ja auch keine Two-Clear-Legs-Regel. Und ich finde es eigentlich, ich bin großer Freund davon.
Ja, die haben es ja beim Matchplay auch geklaut, ne? Das haben sie irgendwann da es ging ja ins Ultimo, aber das haben sie auch dann irgendwie dann weggenommen. Aber Matt Porter hatte ja zum Glück gezwitzert vor Beginn der WM schon, dass das erstmal nur für dieses Jahr ist und die sich das vorbehalten, auch wieder zu ändern. Aber ich weiß nicht, bin gespannt, ob sie das wirklich machen, weil Lutz hat die Gründe genannt. Bin gespannt, wie Sky auch das als TV-Broadcaster bewertet, die PDC. Und dann werden wir sehen, wie das im nächsten Jahr dann aussieht. Jetzt haben wir ja nur noch 8 Spieler im Turnier. Wir haben jetzt die Spiele verfolgt, wir haben Matches gesehen, die wirklich knapp waren. Wir haben aber auch Spieler schon öfter gesehen und deswegen, jetzt denke ich so ins neue Jahr hinein, könnten wir doch mal jetzt wirklich Butter bei die Fische geben und sagen, wer unsere WM-Favoriten sind von denen, die jetzt noch drin sind. Lutz, wer ist dein WM-Favorit von den 8, die jetzt noch mit dabei sind?
Ja, meiner ist ja heute im letzten Spiel ausgeschieden. Also Dimi war ja mein Tipp. Und ja, ich muss mich jetzt an meiner Aussage messen lassen. Ich hatte gesagt, wer das Viertelfinale Van Gerven gegen Vandenberg gewinnt, der wird Weltmeister. Da jetzt Dimi raus ist, glaube ich schon, freie Fahrt für MVG. Nichtsdestotrotz, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Gervin Price läuft so ein bisschen durchs Turnier wie ein Weltmeister. Ne? Mit ein paar Anlaufschwierigkeiten, steigert sich, wird sicherer. Insofern, ja, ist vielleicht ein bisschen langweiliger Tipp, aber sehe ich die beiden schon im Finale und ich glaube, hat man auch rausgehört schon bei mir, freuen würde ich mich natürlich, wenn Dirk van Dövenbode, wenn der Run weitergehen würde und gerne auch bis ins Finale, das hätte schon gewissen Charme.
Moritz, auf wen legst du dich fest?
Du willst jetzt nicht ehrlich jemanden fragen, der Smith gegen Wade als Finale getippt hat, oder?
Doch.
Aber dann gehe ich auf Chizzy. Komm, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Habe ich ja vorher auch schon getan, dann kann das ja jetzt nicht noch schiefer gehen.
Also wenn Mike jetzt noch Bunting tippt, dann halte ich irgendwie dagegen. Nein,
ich sag mal, Bryce macht's. Gegen Van Gerven.
Das wäre auf jeden Fall ein Finale, das ich mir sehr, sehr gerne ansehen würde. Ich denke, damit bin ich nicht alleine.
Was sagt denn der Prophet, der prophezeit hat, dass Peter Wright gegen einen deutschen Spieler ausscheiden wird?
Oh, danke für die Blumen, Lutz. Das hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet.
Ja. Spoiler doch mal, wer Weltmeister wird jetzt.
Ich dachte, du spoilerst unsere Sendung, nachdem ich dann die Boardshow schon gespoilert habe. Boah, ich sag Anderson.
Wow.
Warum nicht? Oh. Also wenn der, ich sag mal, gegen Van Duivenbode, das wird ihm liegen, die Pace. Also das wird schnell gehen. Danach würde, ja gut. Schüssel. Ne? Ja, genau. Schüssel warten. Das geht auch Bunting. Schnell. Ja. Und dann ein Finale gegen Bunting. Und dann ist das Ding zum dritten Mal in Schottland. Nein, so wird es nicht kommen. Aber wer weiß das schon. Die WM hat schon einige Überraschungen uns allen geboten. Eine kurze Info noch zum Schluss, weil wir auch immer die aktuellen News mit reinnehmen wollen, die auch, denke ich, Mike betrifft. Die Q-School ist jetzt verlegt worden nach Niedernhausen, zudem nicht mehr im Januar, sondern jetzt Mitte oder Anfang Februar, Mike. Zudem haben sie ja das System so ein bisschen geändert mit so einer Vorqualifikation. Kurze Einschätzung von dir dann noch zum Schluss. Was hältst du davon?
Oh, ich habe das echt nur kurz mal gelesen. Ich habe mich auch gar nicht angemeldet. Also es wäre ja normalerweise am 10. ursprünglich geplant gewesen. Ich habe es jetzt gehört, dass es verschoben worden ist, aber ich bin im Moment auch in Dartrente, mehr oder weniger. Von daher habe ich da gar keine Meinung zu.
Also gar nicht geplant, auch Qualifying School zu spielen?
Ich habe es ja dieses Jahr auch oder letztes Jahr auch nicht gespielt. Aktuell würde ich Nein sagen. Ob sich das noch ändert, kann ich jetzt noch nicht kundtun.
Aber Super League.
Das werde ich weiterspielen, ja.
Die soll ja auch laut Sport 1 nächstes Jahr wieder stattfinden und auch auf Sport 1 wieder übertragen werden. In welcher Form werden wir dann sehen. Aber dieses Jahr war das Format ja auch sehr cool. Und wenn das erstmal so weitergeht mit Corona, könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch wieder ähnlich durchführen, weil vor allen Dingen auch am Anfang des Jahres dann erstmal auch nicht viel gehen wird, Lutz. Weil wenn wir jetzt die Q-School Mitte Februar haben, wissen wir auch, dass bis dahin oder auch kurz danach erstmal keine Proto-Turniere oder Jupinto-Turniere stattfinden.
Ja, so ist es. Absolut. Aber ich würde auch noch gern was zur Super League sagen. Kevin Barth hat mir das vorhin geschrieben, dass es keine Qualifikation geben soll, es sei denn, einer der Starter jetzt aus 2020 zieht zurück. Also wenn das tatsächlich so sein sollte, halte ich das für ein weiteres fatales Zeichen. Und zeigt genau das, was hier in diesem Land falsch läuft. Also der Sport hat jetzt nochmal einen Schub gekriegt durch Gaga, auch durch Nico, aber vor allem durch Gaga. Der wächst weiter in der Breite. Ja, alle Zahlen, ja, Abrufzahlen bei daten.de, wir merken das bei welt.de auch, Zuschauer im Fernsehen und so weiter. Aber das ist doch ein katastrophales Zeichen an jeden ambitionierten Dartspieler in diesem Land, dass ich das Format, was der Türöffner sein kann, erstmal so als erster Step Richtung PDC, dass ich da die Tür komplett zumache. Das begreife ich nicht, warum da keine Qualifikation gespielt wird. Kann ich nicht verstehen.
Das Problem ist, wen willst du rausnehmen von den jetzigen Spielern? Wir haben ja keine richtige Liga gespielt.
Ja gut, aber kann ich nicht in dieser besonderen Situation, die wir nun hatten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie, kann ich da nicht auch im Bereich des Modus etwas ändern? Also ich fand die PDC Europe toll, wie sie das auf die Beine gestellt hat, gleich in den ersten Wochen reagiert hat, das ins Fernsehen gekriegt hat. Super. Dann, glaube ich, kann man jetzt aber auch flexibel sein und da ein Zeichen setzen. Ich habe gestern, du hast ja gerade schon die Boardshow erwähnt, ich habe Dragutin Horvat zu Gast gehabt. Ich fand, der hat einen tollen Vorschlag gemacht, dieses Prinzip zu erweitern und vielleicht eine Super League B mit Auf- und Abstieg. Also zumindest mal zu zeigen, ey, wir machen uns Gedanken, wir versuchen, da irgendwie was hinzukriegen, weil letztlich profitiert die PDC Europe ja auch extrem von deutschen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft. Und wie geil wäre das, wenn wir jedes Jahr da jemanden im Achtelfinale hätten oder vielleicht nochmal weiter. Ja, das wird nicht jedes Jahr klappen, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das muss doch das Ziel sein. Und wenn ich jetzt sofort sage, okay, leider geschlossen in diesem Jahr, ist schon bitter, glaube ich. Ich denke, dass das möglich wäre, da einen Weg zu finden.
Uns fehlt auch in Deutschland, also muss ich sagen, so eine Art, wie die Skandinavier haben, so eine Tour.
Ja, absolut.
Absolut. Wir haben früher ja die GDC-Turniere gehabt, bevor die Player Championship nach in Deutschland kam und dann die European Tour ins Leben gerufen wurde. Und das fehlt wirklich. Also im Endeffekt ist es schwierig, das ist auch so ein großes Problem von den deutschen Spielern, sich ständig mit anderen guten Spielern zu messen. Das erreichst du wirklich nur durch Turniere. Und da fehlt es eher. Wir haben natürlich die DDV-Turniere, aber das ist auch nicht so das Wahre. Sage ich jetzt einfach mal vom Modus. Und ich würde so ein Best-of-11-Turnier würde ich gut finden, wie es früher war, auch mal zwei an einem Tag, wie die Engländer das auch teilweise praktizieren. Sowas 10-mal im Jahr oder 8-mal im Jahr, das wäre eine schöne Sache.
Ja.
Das würde heute super angenommen werden. Damals, als die GDC damit loslegte, ist auch recht gut angenommen worden, aber noch nicht so wie heute. Und heute sind so viele Spieler, die auch in Deutschland, die nach vorne wollen, die würden alle mitmachen. Also es würde, glaube ich, erfolgreich werden.
Ja, und auch wenn man sieht, was bei der Qualifikation für die Super League, wann war das? 2019 in Hildesheim. Wenn man sieht, wie viele Leute da sind und was für verschiedene Leute und wo die überall herkommen und wie heiß die sind und haben alle schon ihre eigenen Trikots und so weiter, ja. Also das sind Leute, die sind gierig darauf, da reinzukommen. Die wollen es versuchen, weil auch so oft immer gesagt wird, ja, wir haben die Spieler nicht und es traut sich keiner zu und so. Ja, aber wenn man ehrlich ist, gibt man jetzt auch nicht so vielen überhaupt ein Forum und eine Möglichkeit. Und da, finde ich, muss man ran und da muss man sich schlaue Dinge überlegen. Und wenn sich da mal ein paar kreative Köpfe zusammenstecken, ich glaube, da könnte was Gutes bei rumkommen. Denn da muss dringend was getan werden, damit dieser Boost, den wir jetzt haben in der Breite, ja, immer mehr Leute interessieren sich für Darts, landen dann auch selber irgendwie mal mit drei Pfeilen an der Hand vorm Board. Und dann muss man diese Talente, die sich daraus bilden, die muss man einfach abfischen und nutzen.
Sehe ich auch so.
Ich glaube, das können wir gut als Omen oder als Neujahrs, wie sagt man, als gute
Ansprache
mit ins Neujahr nehmen oder als Vorsatz sogar.
Als Vorsatz, genau.
Als Vorsatz ins neue Jahr. Wir haben jetzt gut eine Stunde über die PDC-WM geredet, aber auch über solche Geschichten wie die Super League. Und ich denke, das hat auch absolut seine Berechtigung, wenn wir vor allen Dingen schon mal so tolle Gäste hier haben heute bei Shortleg. Ich bedanke mich bei Mike. Hat mal wieder Spaß gemacht mit dir?
Ja, danke sehr. Hat Spaß gemacht.
Und Lutz, war wie immer ein Fest mit dir.
Jo, hat mir auch Spaß gemacht. Wie immer. Toll bei euch.
Ja, und Moritz, dir ja sowieso danke wieder fürs mit dabei sein.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Und mir hat es auch Spaß gemacht. Und das hoffen wir, dass wir das im nächsten Jahr dann noch fortsetzen können. Natürlich werden wir uns dann wieder nach dem Viertelfinale mit einer neuen Folge melden. Wir wünschen natürlich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein ins hoffentlich bessere Jahr 2021 für uns alle. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Guten Rutsch. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.